Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Nordrhein-Westfalen hatte ja nach den Sommerferien den Anfang gemacht. Dann kam Bayern, dann Schleswig-Holstein. Ja, es geht um die Maskenpflicht im Unterricht und in der Schule generell. Mittlerweile ist das ein Thema für zahlreiche Verwaltungsgerichte. Wir verschaffen uns gleich einen Überblick hier bei Campus und Karriere. Darf ein Schulministerium anordnen, dass Kinder und Jugendliche auf dem Schulgelände oder sogar in den Unterrichtsstunden einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen? Mit dieser Frage müssen sich immer öfter Verwaltungsgerichte befassen und die stehen unter anderem vor dem Problem, dass die Regelungen in Sachen Maskenpflicht in jedem Bundesland anders ausfallen. Sibylle Schwarz ist Rechtsanwältin in Wiesbaden. Sie ist spezialisiert auf Schul- und Verwaltungsrecht. Frau Schwarz, blicken Sie angesichts des Regelungswirrwarrs in den Ländern noch durch und können Sie zum Beispiel klar sagen, was als Maske gilt und was nicht?
Ich habe mich auf das Bildungsrecht spezialisiert und mir deshalb im Computer einen großen Ordner angelegt, in den ich alles einstelle, was mir an Pressemitteilungen oder Gerichtsentscheidungen gewissermaßen über den Weg läuft. Aber dieser Ordner platzt mittlerweile aus allen Nähten. Darunter ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz. Eine Schülerin in einer Schule in Rheinland-Pfalz hatte sich in die Schule begeben mit einer Art Spitzenstoff, also etwas Löchriges. Und da hat das Gericht dann festgestellt, dass ein solches durchlöchertes Etwas nicht als Mund-Nasen-Bedeckung angesehen werden kann, weil es soll ein fester textiler Stoff nach dem Verwaltungsgericht sein. Es soll auch eng anliegen, um Aerosol oder Tröpfchen oder Ähnliches nicht eindringen lassen zu können. Das ist also erstmal die Definition von Mund-Nasen-Bedeckung.
Gehört denn zu den Mund-Nasen-Bedeckungen auch das Gesichtsvisier?
Da bleiben wir wieder im Lande Rheinland-Pfalz. Da ist ein Schüler mit dieser Art Plexiglasscheibe in die Schule gegangen. Und das Gericht hat gesagt, dass ein solches Gesichtsvisier als Mund-Nasen-Bedeckung nicht gelten kann, weil eben die Aerosole Tröpfchen seitlich eindringen können.
Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Gericht in Rheinland-Pfalz so etwas entscheidet, hat das irgendwelche Auswirkungen, sagen wir mal, auf Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern oder in Hamburg oder in Niedersachsen? Oder ist das tatsächlich immer nur eine Einzelfallentscheidung?
Grundsätzlich ist der Beteiligte in einem Gerichtsverfahren erstmal der, um den es geht, um den Streit geht es, um die Fragen geht es und er bekommt vom Gericht eine Prüfung, eine Antwort. Es geht also erstmal um die Person. In Gerichtsentscheidungen ist es aber seit immer so, dass wir bestimmte Definitionen beispielsweise oder rechtliche Würdigungen verallgemeinern können und eben für das ganze Land auffassen können als zum Beispiel Definition einer Mund-Nasen-Bedeckung.
Das heißt, die Juristen gucken untereinander voneinander ab?
Die Juristen schreiben voneinander ab und die Gerichte schreiben auch voneinander ab.
Ich habe gelesen, dass Eltern sich darüber beklagt haben, diese Maskenpflicht sei ein Eingriff in ihr Erziehungsrecht. Sie seien da irgendwie beschränkt oder das sei sogar kindeswohlgefährdend.
Ich höre selbst auch von Eltern, die sagen, also dem Kind geht's mit der Maske in der Schule nicht gut. Es gibt Kopfschmerzen, manchen ist es schwindelig, manche trinken dann auch nicht wirklich genug und daraufhin fühlen sie sich unwohl. Das Verwaltungsgericht oder Oberverwaltungsgericht in Schleswig-Holstein hat da mal einen Flock eingeschlagen und hat gesagt, also sie können da keine Kindeswohlgefährdung sehen durch das Tragen einer Maske und sie können auch nicht sehen, dass das Erziehungsrecht der Eltern dadurch beeinträchtigt wird, dass die Kinder an bestimmten Begegnungszonen in Schule der Maskenpflicht unterliegen.
Gibt es denn regionale Unterschiede? Entscheiden Gerichte im Süden anders als im Norden oder die im Osten anders als im Westen?
Im Kern geht es bei der Maskenpflicht darum, die staatliche Schutzpflicht Leben zu schützen. Es geht aber auch um die, die Masken tragen müssen. Die haben auch Grundrechte, beispielsweise allgemeines Persönlichkeitsrecht, allgemeine Handlungsfreiheit, in der sie sich eingeschränkt fühlen. Und das sind Grundrechte aus dem Grundgesetz und deren Auslegung oder deren Abwägung wird überwiegend in allen Bundesländern gleich gesehen, weil ja das Grundgesetz und die Grundrechte auch in den Bundesländern gleich gelten.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, da sind Grundrechte letztlich auch tangiert mit der Maskenpflicht in Schulen. Bisher sind ja die meisten Urteile noch so auf Verwaltungsgerichtsebene gefallen. Was rechnen Sie, wie lange dauert das, bis das irgendwann beim Bundesverfassungsgericht landet? Oder taugt diese Frage gar nicht zur Vorlage so weit oben?
Das Bundesverfassungsgericht sagt, glaube ich, seit seiner Gründung 1951, dass die Gewährung von Grundrechten, der Grundrechtsschutz zuvörderst, schöner Begriff, den Fachgerichten obliegt. Und das Fachgericht ist das Verwaltungsgericht, beziehungsweise das Oberverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtshof ist der Name in manchen Bundesländern. Die normalen Verwaltungsgerichte sind erstmal berufen, Grundrechtsschutz zu gewähren, beziehungsweise zu prüfen, ob Grundrechte verletzt worden sind. Und erst nach einem Instanzenweg, wie wir sagen, kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden. Es gab zu Beginn der Pandemie, April herum, Eilverfahren beim Bundesverfassungsgericht. Da ist mir eine Entscheidung betreffend ein Gottesdienst noch in Erinnerung. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss zwingend immer geprüft werden, beachtet werden. Und die Maßnahme muss in regelmäßigen Abständen auch wieder überprüft werden. Und das ist im Prinzip eine Kernaussage des Bundesverfassungsgerichts, an die sich auch die Fachgerichte, sprich Verwaltungsgerichte, zu halten haben.
Vielen Dank, Sibylle Schwarz, Rechtsanwältin aus Wiesbaden. Und wir haben dieses Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Der direkte Umgang mit der Corona-Pandemie und mit den Hygienemaßnahmen an den Schulen, das ist das eine. Das andere ist die Frage, was wir aus den Erfahrungen der letzten Monate lernen können für den Unterricht der Zukunft. Digitaler soll er sein, das ist klar, da sind sich alle Fachleute einig, schon alleine deswegen, damit wir bei einem neuen Lockdown besser hinkommen mit dem Unterricht auf Distanz und dass das besser klappt als beim ersten Anlauf im Frühjahr. Und das gilt ja nicht nur für die Vermittlung von Wissen, sondern auch für den Datenschutz. Denn manches, was da an Lernplattformen schon genutzt wird, bewegt sich bestenfalls hart am Rande der Legalität. Vor allem bei Software des Microsoft-Konzerns bekommen Datenschützerinnen und Datenschützer schnell Bauchschmerzen, weil Datenströme in die USA umgeleitet werden. In Baden-Württemberg wurde deshalb ein Pilotversuch mit Microsoft-Produkten in Schulen gestoppt. Thomas Wagner berichtet.
Der Corona-Lockdown und der Tag, an dem die Schulen geschlossen wurden. Umstellung praktisch von einem Tag zum anderen, von Präsenz auf digitalen Fernunterricht. Schulleiter und Schulleiterinnen wie Sonja Frech von der Gemeinschaftsschule Leutenbach bei Stuttgart waren anfangs weitgehend auf sich alleine gestellt. Sie entschied sich seinerzeit für
Teams, Office 365. Wir sind jetzt alle geschult im Kollegium. Wir haben das im Lockdown gemacht. Die Lehrer sind geschult, die Schüler sind geschult, die Eltern sind geschult. Und ich verstehe nicht, wenn man da jetzt datenschutzrechtlich nicht irgendwo einen Konsens findet, dass das weiterhin für Schulen nutzbar ist.
Doch ein Konsens über die weitere Nutzbarkeit dieser Anwendungen scheint in weite Ferne gerückt. Denn Teams und Office 365 sind Softwareanwendungen des US-amerikanischen Microsoft-Konzerns. Und gerade bei der Anwendung in Schulen hat Stefan Brink, baden-württembergischer Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, große Bedenken.
Wir haben es damit zu tun, dass Schülerinnen und Schüler, also Minderjährige, von den Datenverarbeitungen betroffen sind. Und wenn sie dann dort mit Datenverarbeitung konfrontiert werden, die auch nur ansatzweise nicht den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen, dann ist der Staat in einer ganz massiven Schutzpflicht drin, dafür zu sorgen, dass die Daten der Schülerinnen und Schüler ordnungsgemäß verarbeitet werden.
Datenschützer Stefan Brink sieht vor allem den Automatismus von Datentransfers, die Microsoft in die USA vornimmt, überaus kritisch. Zusicherungen, Daten aus Schulen nur auf deutschen Servern zu verarbeiten, seien kaum glaubwürdig. Stefan Brink verweist auf den sogenannten US-amerikanischen Cloud Act.
Also wenn ich Dienstleister habe wie Microsoft zum Beispiel, die überall auf der Welt in verschiedenen Datenzentren Daten verarbeiten, möchte die US-Regierung gerne von diesen Unternehmen, dass sie auch Daten abziehen und in die USA verbringen, um sie dort analysieren zu lassen von den Nachrichtendiensten. Und das ist natürlich ein Knockout-Kriterium.
Was faktisch heißt, Schulverweis für Microsoft-Anwendungen und möglicherweise auch für einen in Baden-Württemberg geplanten Pilotversuch. Vorgesehen ist nach Aussagen des Kultusministeriums eine systematische Erprobung von Microsoft MS Office 365 und Teams als Video- und Kommunikationsplattform in einigen Schulen. Nach den Einwänden des Landesdatenschutzbeauftragten werde nun gemeinsam erörtert, welche Punkte der Datenschutzfolgeabschätzung nochmals in den Blick genommen werden müssten, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Ministeriums. Susanne Eisenmann, CDU-Kultusministerin in Baden-Württemberg.
Wir bieten und wollen flächendeckende Lösungen anbieten, die praktikabel sind und gut funktionieren. Aber wir haben natürlich die Aufgabe, datenschutzkonforme Lösungen anzubieten. Aber das steht natürlich zum Teil im Widerspruch mit dem, was sich die Schulen wünschen, was die Schülerinnen und Schüler daheim benutzen, was eingeführt ist, aber datenschutzrechtlich halt schwierig ist.
Und zwar so schwierig, dass Microsoft aus Sicht von Michael Mittelstädt, Vorsitzender des baden-württembergischen Landeselternbeirats, Datenschutzes an den Schulen nichts zu suchen hat. Er verweist auf Alternativlösungen, die datenschutzkonform seien.
Also ich benutze momentan 5 verschiedene Videokonferenztools. Die funktionieren alle mehr oder weniger gleich. Die meisten davon sind Open-Source-Lösungen. Ich sehe keine Notwendigkeit, warum es jetzt unbedingt Teams sein müsste, ganz ehrlich. Überhaupt keine.
Bleibt die Frage, wie geht es weiter an jenen Schulen, die auf der Basis eigener Entscheidungen Microsoft-Angebote verwenden? Hier sieht Doro Moritz, Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg der Lehrergewerkschaft GEW, ein großes Ärgernis. Sie zitiert aus dem Schreiben eines Landtagsabgeordneten mit der Frage:
Bei wem liegt denn die Verantwortung, wenn Schulen Microsoft Office 365 einsetzen? Und dann antwortet Ministerin Eisenmann, dass die jeweilige Schule datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle wäre. Das ist für mich unfassbar. Und das Kultusministerium darf keine Angebote machen, die die Schulen in Probleme bringen.
Streit um den Digitalunterricht an baden-württembergischen Schulen. Ein Bericht von Thomas Wagner.
Campus und Karriere. Auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung. In der ersten Hälfte dieser Sendung haben wir uns beschäftigt mit der konkreten und aktuellen Situation an Schulen. Ab jetzt geht es eher um die Zukunft des Lernens und um die Frage, welche Art von Bildung braucht denn eine digitale Gesellschaft? Weil lebenslanges Lernen immer wichtiger wird, diskutieren Fachleute beim Forum Open Education über neue Lern- und Lehrstrategien. Und da stellen sich dann Fragen wie, wie kann Chancengleichheit zum Beispiel in Zukunft sichergestellt werden? Welche Rolle werden Open Educational Resources spielen? Und wie können Lernnetzwerke der Zukunft gestaltet werden? Alles Fragen, die weit über den Schul- und Hochschulbereich hinausgehen und ins Berufsleben hineinreichen. Meine Kollegin Anja Nehls hat sich diese Debatte angehört und fängt trotzdem erstmal in der Schule an, allerdings nicht in einer heutigen Schule.
Frontalunterricht war gestern. Wenn Schüler wie im Filmklassiker die Feuerzangenbowle ihr Wissen nur vom Lehrer oder aus Schulbüchern beziehen, ist Bildung nicht mehr zeitgemäß. Im nunmehr dritten Forum Open Education wollen das Bündnis Freie Bildung, die Open Knowledge Foundation und Wikimedia Deutschland die Debatte um zeitgemäßes Lehren und Lernen voranbringen, sagt Maximilian Vogt von der Open Knowledge Foundation. Dabei ginge es vor allem um für alle verfügbare digitale Bildungsmaterialien.
Und das sind eben Materialien, die einerseits frei im Netz zur Verfügung stehen. Also jeder kann sie nutzen, weil sie auch frei lizenziert sind, also auch rechtssicher. Aber eben auch, dass die veränderbar sind, dass sie angepasst werden können an unterschiedliche Lernstände und Lerngruppen.
Zum Beispiel mit Hilfe der künstlichen Intelligenz.
Wie beispielsweise ein Tool, wo ich einfach auf einen Button klicke und dann wird mir eine Seite, zu Kant generiert, die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad sozusagen bedient und damit unterschiedlichen Lernenden sozusagen die Möglichkeit geben, sich dem Thema zu nähern.
Denn Bildung müsse für jeden zugänglich sein, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Marja-Lisa Völlers, die in einer der Arbeitsgruppen über zeitgemäße Wissensvermittlung mitdiskutiert hat. Der Zugang zu Bildung müsse inklusiv, barrierefrei und gerecht sein.
Dahingehend, dass sie wirklich Zugang ermöglicht, egal wo ich wohne, ob in der Stadt oder auf dem Land, egal wie viel Geld ich oder meine Eltern haben oder ob ich Deutsch als Muttersprache oder eben Deutsch nicht als Muttersprache habe.
Eine Schlüsselrolle könnten dabei Medienzentren spielen, die zum Beispiel in den Bibliotheken, in der Stadt, in der Schule oder Hochschule eingerichtet werden könnten.
Wo Menschen geschult sind, die dann interessierte Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler hinweisen kann, das hier sind Medien, die kannst du gut benutzen, wenn du zum Beispiel Englischvokabeln oder Englisch noch mal stärker lernen möchtest. Oder das ist etwas, wo du dich über historische Zusammenhänge informieren kannst. Da hast du Übungen, da lernst du, wie du eine Quelle richtig zusammenfasst, wie du sie historisch einordnest.
Natürlich sei die Qualitätssicherung der Materialien wichtig. Die Expertise der Schulbuchverlage könnte dabei genutzt werden, so Völlers. Aber auch das Prinzip von Wikipedia sei teilweise auf den Bildungsbereich anwendbar, meint Dominik Theis von Wikimedia und Koordinator des Bündnis Freie Bildung. Es gäbe verschiedene etablierte Qualitätssicherungen.
Zum Beispiel Peer Review, das heißt, dass Lehrerinnen und Lehrer sich gegenseitig ihre Materialien ja jetzt auch schon vielleicht von Klassenraum zu Klassenraum zeigen, gegenchecken, weiterentwickeln. Das Lektorat ist auch ein etabliertes Verfahren. Uns ist es wichtig, dass Qualitätssicherung auch immer auf das Szenario passt für ein Arbeitsblatt oder für ein Lehrbuch oder für ein Video oder für eine Unterrichtsstunde.
Corona habe in Sachen digitale Bildung als Katalysator gewirkt. Nun gelte es, darauf aufzubauen und Digitales und Präsenzlernen in Zukunft mehr zu vernetzen. Mit neuen Lehrmodellen sei das möglich, meint Maximilian Vogt.
Dass die Vorlesung eben nicht mehr die Wissensvermittlung ist, das ist das, was die Studierenden sich selbst aneignen, sondern der Professor, die Professorin, die ist dann eher die Person, die in der Aufarbeitung dann zur Verfügung steht.
Hochschulen sind in der Regel technisch dafür gut ausgestattet, es fehle aber an Konzepten, so Vogt. Im Bereich Schule müssten dagegen häufig die Lehrerinnen und Lehrer erst motiviert und qualifiziert werden, sagt Bildungspolitiker Jens Brandenburg von der FDP.
Es gibt ganz wenige Hochschulen, wo das überhaupt im Lehramtsstudium als Pflichtmodul überhaupt verankert ist, das Thema digitale Bildung generell, und da ist man noch nicht in irgendwelchen Vertiefungsmodulen. Also das wäre schon der erste wichtige Schritt, das fest zu verankern in der Ausbildung.
Alle Bildungsmaterialien und Angebote, die mit öffentlichen Geldern finanziert wurden, sollten immer auch öffentlich zugänglich sein, forderten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende des dritten Forums Open Education.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
In der Corona-Krise mussten Hochschulen auf der ganzen Welt quasi von heute auf morgen in den Digitalmodus schalten. Und viele Seminare und Vorlesungen werden wohl auch weiterhin erstmal nur online durchgeführt werden. So hat zum Beispiel die britische Elite-Uni Cambridge schon vor Wochen entschieden, bis zum Sommer 2021 ausschließlich digitale Lehre anzubieten. Deutsche Hochschulen diskutieren darüber noch und sie ziehen auch schon mal Bilanz, eine Bilanz des abgelaufenen Sommersemesters. Was läuft gut an den digitalen Hochschulen und was muss noch besser werden? Und dann auch die Frage, wie könnten Roboter dabei helfen? Christian Röther berichtet über eine riesige digitale Konferenz zur Hochschullehre.
Wie sieht die Zukunft der Hochschulen aus? Diese Frage hat fast 2000 Menschen aus Deutschland und darüber hinaus digital zusammengebracht beim University Future Festival. Organisiert hat es das Hochschulforum Digitalisierung.
Also wir stellen die große Frage, was bedeutet das, was wir jetzt im letzten halben Jahr gesehen haben, eigentlich für Hochschulen? Was bedeutet das für die nächsten 3, 4, 5, 10 Jahre?
Sebastian Horndasch leitet das Festival. Dabei waren Lehrende und Studierende und Menschen aus Hochschulmanagement, Unternehmen oder der Politik, wie die Bundesbildungsministerin.
Der Digitalisierungsschub an den Hochschulen ist, glaube ich, richtig gut und auch in schnellen Schritten vorangegangen,
findet Anja Karliczek. Und auch Sebastian Horndasch zieht eine positive Bilanz für das vergangene digitale Sommersemester.
Wenn wir Leute fragen, wie ist es gelaufen, hören wir ganz viel, es ist viel besser gelaufen, als man es vorher gedacht hätte.
Das Festivalteam hat sich aber auch dazu umgehört, wo es noch hakt.
Wir hören auch, dass Leute nach diesem Semester, also Lehrende, erschöpft waren, dass sie weit mehr als das, was eigentlich zumutbar gewesen wäre, gearbeitet haben, dass es an Unterstützungsstrukturen fehlte. Und leider Gottes sind auch einige dieser Baustellen heute noch nicht gelöst.
Um diese Baustellen ging es 3 Tage lang in Vorträgen und Workshops. Das Themenspektrum reichte von digitalen Prüfungen über rechtliche Rahmenbedingungen bis hin zu neuen Lerntechnologien und spezifisch digitalen Lernformen. Bislang haben die Lehrenden die digitalen Möglichkeiten nämlich noch kaum ausgeschöpft und vor allem auf eine einzige Technik gesetzt, sagte Bildungsministerin Karliczek, der entsprechende Auswertungen vorliegen.
Also viele haben erstmal Webinar- und Videokonferenzlösungen bevorzugt, haben erstmal im Grunde das umgesetzt, was sie so aus den Präsenzveranstaltungen kennen. Und jetzt geht es natürlich darum, den Schritt nach vorne zu machen.
Den ersten Schritt hin zu neuer Technik, zum Beispiel zu Robotern. Die sehen zwar ein wenig so aus wie R2-D2, im Gegensatz zu dem piependen kleinen Kerl aus Star Wars, sollen wir Menschen diese Lehrroboter aber verstehen können.
Es ist, glaube ich, durchaus aus diesen Science-Fiction-Filmen auch beeinflusst worden, wie wir Roboter bauen und wie wir uns diese vorstellen.
Ilona Buchem ist an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaften. Beim University Future Festival leitete sie einen Workshop zu sozialen Robotern.
Diese Roboter sind so programmiert, dass sie mit Menschen kommunizieren, interagieren können und dabei verschiedene soziale Regeln, Kommunikationsregeln verfolgen, die in diese Roboter einprogrammiert sind.
An diesen Robotern wird in vielen Ländern geforscht und in einigen Jahren könnten sie flächendeckend in der Bildung eingesetzt werden, von der Kita bis an die Uni.
Sie können als zum Beispiel Assistenten lernen unterstützen, sie können als Berater zum Beispiel Studierende unterstützen, sie können aber auch als Lernpartner mit den Lernenden zusammen lernen.
Dann könnten sie vielleicht auch die Lehrenden entlasten, die im Digitalsemester mehr Arbeit leisten mussten. Noch sind die Roboter dafür aber zu teuer und es braucht viel Zeit und Wissen, um sie zu programmieren, sagt Ilona Buchem.
Im Prinzip ist es im Moment so, dass wir vereinzelte Einsätze haben, aber die nehmen zu.
Und irgendwann, so hieß es beim Roboter-Workshop auf dem University Future Festival, irgendwann könnten die Roboter gefragter sein als die menschlichen Lehrenden. Denn die Roboter-Lehrkräfte sind schlauer als Menschen, immer ansprechbar und niemals genervt.
Unkonventionelle Wege hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller angekündigt in der Corona-Krise und mit Blick auf die Schulen. Er kann sich vorstellen, dass im Herbst und im Winter vormittags und nachmittags Unterricht stattfindet in einer Art Schichtbetrieb. Und ja, wir werden sicher in den nächsten Tagen darauf schauen, wie Politiker darauf reagieren, wie Eltern und Schüler darauf reagieren und natürlich die Lehrkräfte. Ich bin Armin Himmelrath. Danke. Tschüss.